Kaspar Leder ist jetzt bei uns. Hallo Kaspar.
Ich hoffe, ich bin nicht nur für mein Alter da. Guten Morgen.
Nein, um Gottes Willen, du bist da natürlich, weil wir stehen hier nicht nur vor jedes Schauspielhauses am Klostergang 4, sondern wir stehen hier im Grunde in deinem Ausstellungsraum, wenn man möchte. Ist es die erste Ausstellung ist es ja für dich, kann man ja so sagen. Wendeorte heißt sie übrigens.
Ja, also es ist auf jeden Fall die erste, in der ich mich so ein bisschen vielleicht mit Roman zusammen in der Form darum gekümmert habe, würde ich sagen, für mich.
Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, du studierst Urbanistik an der Bauhaus-Universität in Weimar. Du hast relativ lange jetzt eigentlich an diesem Projekt gearbeitet, seit Februar etwa. Und wie war das für dich am gestrigen Abend? Ist ja schon was Besonderes, so eine Vernissage da mit dabei zu sein? Oder ist das alles in der Hektik dann so untergegangen? Weil da gab es ja schon die Nachfolgeveranstaltung, man weiß es ja nicht.
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen, also für mich war eigentlich so der besondere Moment oder das Besondere, dass irgendwie vor allem die Leute, die selber hier Bilder hergegeben haben oder Sachen erzählt haben oder mit denen ich im Vorfeld darüber gesprochen habe oder Leute, die irgendwie dabei waren, dass die wieder hergekommen sind und sich die Sachen angeguckt haben, und ich glaube, da habe ich auch irgendwie so die größte vielleicht Empathie dafür sehen können, bei Leuten, die dann ihre eigene Erinnerung nochmal irgendwie vielleicht damit auch aufgefrischt haben oder nochmal irgendwie darüber nachgedacht haben, was für sie passiert ist oder auch ein emotional empathisches Verhältnis vielleicht dann dazu hatten. Und auch, es sind auch irgendwie einige, ja doch auch Freunde von mir oder generell einfach jüngere Leute vorbeigekommen, die damit jetzt nicht unbedingt was anfangen können oder die noch nicht in Erfurt waren zu der Zeit oder vielleicht gerade erst geboren waren oder noch überhaupt nicht geboren waren, ähnlich wie ich selber auch. Und aber auch da gab es irgendwie ziemlich, ja, schon Interesse daran. Und also ich erinnere mich auch an eine Freundin, die dann meinte, ja, das hat sie total gefreut, irgendwie Erfurt, die Stadt, die sie in der Zeit gar nicht kennt, weil sie dann noch gar nicht in Deutschland gelebt hat zu der Zeit, irgendwie so zu sehen und auch Freiräume zu sehen, die bestanden haben. Darum geht es ja irgendwie. Und diese Freiräume, die jetzt immer wieder Leute suchen oder die immer wieder Leute suchen, die ich so hier in der Stadt treffe, die dann irgendwie gezeigt wurden und die mal da waren und jetzt vielleicht in der Form so gerade nicht bestehen.
Wir können ja nochmal auf die Orte konkret eingehen. Du hast den Zeitraum beleuchtet, 88 bis 92 etwa. Also das ist die Röhre gewesen, das Radiocafé am Dammweg 10. Das ist offene Arbeit, das Kunsthaus und
der ehemalige Mainzer Hofplatz.
Ja, genau, über den haben wir eben schon gesprochen. Ja, ich habe gerade überlegt, was man nicht aufgezählt. Und das ist ja hochinteressant, wie gesagt, die Fotos sich anzuschauen und zu sehen, wie sehr sich Erfurt auch verändert hat. Gab es für dich auch so Aha-Effekte? Du hast eben schon so ein bisschen beschrieben, dass du so dachtest nach dem Motto, mein Gott, wie weit Erfurt da schon mal war. Und jetzt ist Erfurt ja auch gerade wieder so am Entwickeln. Damals gab es noch nicht den Begriff der Soziokultur, aber gab es so einen Erkenntnisgewinn für dich auch bei der Arbeit?
Also im Grunde war das so ein bisschen eine Motivation oder ein Interesse, was dadurch eben hochkam, irgendwie zu sehen, dass es diese Räume in Erfurt mal gegeben hat und dass ich das Gefühl hatte, dass sie jetzt in der Form so nicht mehr bestehen oder beziehungsweise, dass sie sich nicht mehr so stark verändern oder dass die Bewegung nicht mehr so stark ist. Also es gibt ja nach wie vor irgendwie diese Räume, in denen vielleicht Dinge passieren, die ein bisschen ähnlich sind, die sind aber viel ferner aus dem Stadtbild. Also wir haben auch hier ein paar gezeigt und wenn wir dann so hier einmal rüberschauen, dann sehen wir schon, dass die, also Frau Korte am Nordbahnhof oder das Klanggerüst oder auch das Stadtschloss Veto oder jetzt das AJZ in der Vollbrachtstraße, irgendwie wenn wir das alles mal zusammennehmen, dann ist das alles irgendwie um den Ilversgehofener Platz, am Ende der Magdeburger Allee, schon weit außerhalb der Innenstadt. Also ich will überhaupt nicht den Wert dieser Orte irgendwie reduzieren oder eigentlich überhaupt nicht einschätzen. Ich will nur vielleicht sagen, dass es etwas ist, was Menschen, die jetzt einfach durch Erfurt laufen, das Erfurt, was sie so kennen, wenn sie vom Bahnhof in die Innenstadt gehen, das in der Form erstmal nicht mehr sehen werden, weil es einfach außerhalb ist. Weiter.
Das ist ja nun aber kein Erfurter Phänomen, nur auch in anderen Städten, die dafür bekannt sind, eine coole Subkultur zu haben, findet man die Subkultur ja auch nicht wirklich in der Altstadt. Und so ist das auch eine kleine Erkenntnis, ist das so was, hast du was Spezifisches dafür Erfurt gefunden?
Also das, ich weiß nicht, ich habe nicht den Einblick, dass ich das jetzt statistisch oder empirisch über viele Orte sagen könnte, aber wenn man natürlich irgendwie Städte in der Nähe vergleicht, natürlich auch die Leipziger Innenstadt zum Beispiel, ist man hat da eben irgendwie die auch diese Passagen, wenn man sich um den Bahnhof bewegt in Richtung Augustusplatz oder so, aber dann hat man vielleicht, das ist vielleicht, was es in Erfurt so noch nicht gibt, doch schon aus verschiedensten Gründen Viertel, die sich sehr viel stärker in so eine soziokulturelle Szene, freie Szene einordnen, also Konnewitz, Reutnitz, Plagwitz. Und ich glaube, das sind so Viertel, die in Erfurt immer so ein bisschen, ja, was immer so ein bisschen in Ilversgrofen gesehen wird, oder diesem ja, Teil Erfurts, den wir jetzt hier auch kurz vor uns sehen, aber der sich, glaube ich, einfach nicht so geschlossen und so schnell oder stark entwickelt, was ja auch ein Vorteil sein kann. Also das sind ja auch so Gentrifizierungsprozesse zum Beispiel, die durch sowas einsetzen. Also ich will gar nicht sagen, dass ich das unbedingt in jedem Fall mir persönlich für die Stadt wünschen würde.
Das Motto dieser Preview lautet ja Hören, Sehen, Bewegen. Passt auch ganz gut zu deiner Ausstellung, weil Sehen ist klar, die Fotos kann man sich anschauen, bewegen muss man sich natürlich durch den Raum. Und Hören gibt es aber auch einiges, das kannst du mal so kurz beschreiben. Natürlich wollen wir nicht alles verraten, die Leute sollen ja auch hier vorbeikommen, ins Foyer vom Schauspielhaus. Aber wen hast du da gesprochen, wen hören wir da?
Also im Grunde, wenn man hier ist und vor den Bildern steht, oder den Bildercollagen, das sind nicht nur Fotos, sondern auch neue Fragmente, mit denen wir das gemischt haben, oder kurze Texte oder Plakate, die damals entstanden sind, gemischt mit Neuem, was vielleicht auch jetzt irgendwie aus der Stadt kommt, so ein bisschen, dann ist es in der Regel, können die Leute, die hier sind, eine Geschichte von einer Person hören, die in der Zeit sich in so einem Projekt engagiert hat. Und es geht dabei viel mehr als nur faktenbasiert zu vermitteln, geht es eigentlich für mich oder ging es für mich und uns eigentlich mehr auch darum, einen Eindruck zu zeigen, warum haben diese Menschen das gemacht, was war ihre Motivation, was war ihre Idee und auch was war die Stimmung zu der Zeit. Also vielmehr auch einen Eindruck von dieser, ja vielleicht schon, ich war nicht dabei, aber nach allem, was ich so gehört und mitbekommen habe, ja doch einer sehr bewegten Zeit, die für viele Leute auch immer noch starke Erinnerungen weckt und das irgendwie mal an die Leute wieder heranzutragen oder auch an Leute heranzutragen, die das so nicht erlebt haben.
Du bist ja nun auch immer mal aktiv oder engagierst dich auch in einem Kollektiv, in einer Gruppe von Menschen, die auch zumindest temporär mal Orte besetzen für Veranstaltungen. Hast du da so Parallelen auch gefunden zu den Erzählungen von damals, so von Problemen oder von Stolpersteinen, aber auch von Erfolgen, die es gab?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt gewesen. Also ich selber habe das so mit verschiedenen Projekten irgendwie in Erfurt immer wieder erlebt, dass wir irgendwie an so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Grenzen gestoßen sind, aber schon, also zum Beispiel auch in Bezug auf so Skateboard-Veranstaltungen, die wir gemacht haben oder wenn wir dafür Räume gesucht haben oder auch für ja kulturelle oder Musikveranstaltungen, ist uns immer wieder aufgefallen, dass es schon einen ziemlichen Aufwand irgendwie bedeutet, erstmal sich da mit Verwaltung etc. pp. Irgendwie ja doch auch ein bisschen herumzuschlagen, auch wenn es in der letzten Zeit in Erfurt, muss ich sagen, relativ gut teilweise auch funktioniert hat. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir gesehen haben oder dass wir jetzt sehen, dass es vielleicht mal eine Zeit gab, in der all diese Regulierungen, und das ist, glaube ich, das, was mir auch immer wieder ganz deutlich gemacht wurde von den Menschen, die aus der Zeit erzählt haben oder die mich ja doch irgendwie Einblicke haben gewinnen lassen, dass diese ja, Regulierungen und diese gesetzlichen Formalien, die eingehalten werden müssen oder mit denen man sich irgendwie arrangieren muss, sage ich das mal so, vielleicht einfach wesentlich weniger festgesetzt waren und nicht in diesem Maß wie heute kompliziert waren. Einfach weil die vielleicht auch noch unklar waren.
Sicher auch ein Phänomen, was in größeren Städten noch mehr zum Tragen kam. Du hast ja Leipzig schon genannt, aber gerade wenn man an Berlin in der Nachwendezeit denkt, da war es ja oft so, bevor das Haus zusammenfällt, macht die erstmal einen Club draus und so ist dann so die halbe
Technologie. Dann wird das Stadtteil teuer und dann muss der Club gehen.
So ist es dann leider gelaufen oft, aber die ersten Jahre waren natürlich schon sehr interessant. Apropos Bürokratie, also was hier so auffällt, wenn man so deine Ausstellung betritt, dieses farbige Gemälde von diesem Mann, was hat es damit auf sich?
Also das ist eigentlich eine meiner Lieblingsstellen vielleicht, einfach weil sie vielleicht einen gewissen Witz hat, für mich zumindest. Das ist ein Bild, was ein Freund von mir gemalt hat, also ein Mensch, der ähnlich alt ist wie ich, also eigentlich an sich nicht so viel mit der Wendezeit zu tun hat, aber der auch in Erfurt immer sehr aktiv war und jetzt auch zum Studium weggezogen ist, um Malerei zu studieren und hier in Erfurt auch immer nach Freiräumen gesucht hat. Und ja, wir sehen, daneben sehen wir einen kleinen Zeitungsausschnitt das ist der Thüringer Allgemeine von 1992 und der beschäftigt sich damit, dass das Jugendradio Radio Frei zu dieser Zeit keine Räumlichkeiten findet. Es wird ein Mann erwähnt, ein Herr, und dieser hat der Freund von mir, der sich darum gekümmert hat oder der ihn nochmal porträtiert hat, gegoogelt und heute einen Artikel gefunden und hat ihn nochmal gemalt. Und die Aussage des Artikels ist quasi, dass es gibt keine Räume, weil es kein festes Sendekonzept gibt, und er wirft das dem Radio in der Situation so ein bisschen vor.
Dem Jugendradio.
Damals, ja genau, hatten wir es noch extrem verbunden mit Jugendradio, weil natürlich die heute 50-Jährigen, damals 25 waren, die Radio Frei damit auf den Weg gebracht haben. Das wird sich nächstes Jahr dann beim 30-Jährigen Bestehen von Radio Frei
auch noch eine große Rolle spielen. Ich glaube, das ist nicht der einzige Grund gewesen. Ich glaube, wenn ihr mal die Ausstellung genau anschaut und die besetzten Räume seht, egal wie alt die Leute waren, es war immer Jugend. Ne? Es war auf einmal was Neues in der DDR. Oder in der ehemaligen DDR, dass auf einmal Leute sich das Recht nahmen, das sie auch haben, um ihre Interessen in irgendeiner Form auch kundzutun, durchzusetzen, Räume zu besetzen. Und das war sowas ganz Junges und Jugendliches, Frisches. Und auch heute ist ja noch, wenn irgendwas laut ist oder so, oder wenn besetzt wird, ist ja immer gleich die Jugend, und wir hatten eine viel schönere. Und dabei sind ja auch Leute in unserem Alter, Reinhard, immer noch daran interessiert, Räume zu besetzen. Hier im Schauspielhaus, muss man ganz ehrlich sagen, auch das Gremium, das sich hier drum bildeten. Die AG sind jetzt auch jetzt nicht die Frischlinge schlechthin. Es ist ja auch sehr generationsübergreifend, auch bis ins hohe Alter rein, was ja auch gut ist. Und trotzdem ist es wieder sowas von Jugend und laut, und da gibt es wieder Anwohnerbeschwerden. Ich glaube, das ist so eine Sache, die uns, glaube ich, auch aufgefallen war während der ganzen Recherchen.
Dass es Parallelen bis uns jetzt auf jeden Fall gibt, das habe ich auch beim Besuchen der Ausstellung gedacht, weil klar ist jetzt das Schauspielhaus jetzt nicht klassisch ein besetztes Haus, was jetzt hier passiert, aber es ist schon von der Idee her so ähnlich. Man kann es auch so formulieren, Kaspar, du hast ja ganz schön gesagt, man sieht an deiner Ausstellung, damals ging es um die Innenstadtzentrale Lagen, und man kann jetzt hier bei dem Projekt des Schauspielhauses, bei der Wiederbelebung sagen, dieser letzte Schuss muss jetzt auch sitzen, weil das so das letzte attraktive Projekt ist, leerstehende Gebäude, was wirklich in der Innenstadt ist. Es gibt ja immer noch ein paar Sachen, Stichwort das Malzwerk da in der Iderhof Straße, wo noch Möglichkeiten sind, oder noch weiter hinten das Kohlekraftwerk in der Hohenwindenstraße, aber das ist dann alles wieder im Erfurter Norden.
Ja, ich glaube, es ist schon einer der letzten Räume, der aktuell so in dieser Form in der Innenstadt besteht, aber ich will vielleicht auch, oder aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob es so schlussendlich sein muss, wie es vielleicht auch manchmal gedacht wird. Also es werden sich vielleicht auch wieder neue Räume ergeben, und ich glaube, damit ist es hier auch wichtig, irgendwie vielleicht symbolisch zu zeigen, dass sowas möglich ist, auch wenn natürlich, und das hat Roman, glaube ich, gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, oder das ist bei euch beiden schon ein bisschen klar geworden, so zumindest für meine Ohren, dass diese, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, dass eben die Regularien andere sind und dass es keine, auch gleichzeitig keine Besetzung ist wie in diesen Räumen, die wir jetzt hier vor uns sehen. Auch wenn die nicht alle irgendwie aus einer Hausbesetzung resultiert sind, aber zumindest am Mainzer Hofplatz ist es doch ganz deutlich, dass es ein ganz anderes Umfeld war, in dem sich das gegründet hat. Also viel mehr vielleicht auch gegen Regularien oder ohne diese in so einer Form zu beachten, einfach weil die auch noch nicht da waren. Und hier merkt man ja nun schon mit den Genossenschaftsanteilen, es geht darum, irgendwie einen Kredit aufzunehmen, um das Haus zu kaufen. Ich glaube, das sind bürokratisch teilweise schon auch ganz andere Vorgänge. Und ich würde aber, auch wenn das vielleicht in der Innenstadt im Moment nicht so aussieht, immer noch hoffen, dass sich vielleicht wieder solche Räume ergeben und dass man hier vielleicht auch einmal für die städtische Gesellschaft hier in Erfurt verdeutlichen kann, dass es vielleicht nicht der einzige Weg ist, das möglichst mit einem maximalen Profit in der Innenstadt zu verkaufen und dann Wohnraum oder Geschäftsfläche daraus zu entwickeln.
Was man natürlich machen kann, man kann die ganze Zeit schimpfen, dass es solche Räume, die sich nicht ergeben. Andererseits leben solche Räume ja von Menschen und entstehen auch nur durch Menschen. Das heißt, also man muss selbst auch, wenn man das Interesse hat, auch Initiative zeigen. Das ist auch eine schöne Sache geworden, Kaspar, die mir aufgefallen war, als wir mit Kadi Brettschneider, mit Brette, damals das Interview geführt haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch im Interview oder bei geschlossenem Mikrofon dann gesagt hat. Der hat ja mal gesagt, bleibt dran, gerade junge Leute, bleibt dran. Und da war es auch so ein Ding, dass man selbst, naja, nicht unbedingt einen finanziellen Basis haben sollte, aber zumindest eine gute Struktur und einen guten Willen, dran zu bleiben und das Ganze auch irgendwie fachlich, sachlich irgendwie gut durchziehen sollte. Und das sieht man auch hier bei der Ausstellung, finde ich, also dass einige Räume gibt es noch, einige Räume gibt es gar nicht mehr, da gibt es auch die Initiativen nicht mehr, woanders haben sich Initiativen woanders weiterentwickelt, aber man sieht auch, dass eben doch viel an Struktur und auch so an Biss eigentlich bedarf hat oder bedurfte, um irgendwie weiterzukommen. Jetzt sind es zum Beispiel, wir werden nachher auch mit jüngeren Kollektiven noch sprechen, ist es heute genauso, also damals war es ja so die Grauzone, da war es immer die Ungewissheit, was passiert denn überhaupt mit dem Raum, wo ich bin, ne? Wem gehört das Ding überhaupt? Gibt es Ämter, gibt es Behörden, die mir rein, man wusste ja gar nichts voneinander, auch die Ämter und Behörden wussten nichts voneinander, muss man auch ganz ehrlich sagen. Heute ist es ja eher so ein bisschen so, kriege ich was genehmigt, kriege ich was verboten, kriege ich was geregelt. Das sind ja solche Geschichten, die jetzt immer noch auch wieder da sind, also sicherlich andere Ängste, aber diese Grundangst, dieser Zweifel, der eigentlich immer da ist, ist ja auch da. Ihr arbeitet jetzt schon länger, gerade mit der Rollrunde habt ihr jetzt ja auch das Problem mit dem Kontor, dass es vielleicht nicht weiter dort gehen könnte oder so. Das sind ja immer so Sachen, wo es in der Schwebe ist, wo es manchmal an Geld, manchmal aber auch am Engagement und dann Leuten, die durchhalten, fehlt. Ist das in der Jungszene auch so, dass Leute sagen, ich schiebe was gerne an, aber dann nehme ich mich raus, gehe woanders hin?
Ich glaube schon, dass das ein größeres Problem ist oder dass die Hürden oder dieses ja doch langfristige Planen diesen doch sehr spontanen Ideen oft ein bisschen widerstrebt. Also irgendwie zum Beispiel in Bezug auf solche Projekte wie diese Skatehalle, die es mal geben sollte, ist es auf jeden Fall das, dass die Förderanträge für eine Sportfläche in der Größe und in diesem Ausbaumaß 2 Jahre im Voraus gestellt werden müssen. Und das ist in der Regel schwierig für wenig strukturierte Initiativen, die sich gerade erst gründen. Also einmal in diesen Kreislauf zu kommen, bedarf, glaube ich, irgendwie den Leuten, die in dieser Zeit die Zeit haben, sich diese zu nehmen und irgendwie daran zu arbeiten. Und gleichzeitig sind das auch meist die Leute, die diese Strukturen schon bedienen, die ohnehin stark eingebunden sind. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen den Widerspruch, dass es halt die Leute gibt, die nicht so genau wissen, wie, also was auch völlig verständlich ist, wie man mit sowas umgehen soll und die vielleicht die Zeit hätten. Und dass es die Leute gibt, die irgendwie wissen, wie man sowas machen könnte oder die Ideen haben, aber das eben auch daher erfahren haben, dass sie vielleicht noch 3 andere Projekte dieser Art nebenher irgendwie auch mit betreuen. Und ich glaube, da ist es wichtig, irgendwie für die Stadt vielleicht sowas in ein Stück weit, vielleicht eine Form von Beratung für sowas anzubieten. Es gibt ja auch irgendwie schon diese Angebote. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Leute eben dann zu halten, weil ich glaube, dass gerade was man an dieser Zeit sehen kann, ist, dass die Leute aus spontanen Ideen heraus in relativ kurzer Zeit, also im Mainzer Hofplatz hat man mir was erzählt von 25 Stunden, ein Haus besetzt haben, einen Verein gegründet haben und das legalisiert haben. Und ich glaube, 25 Stunden ist schon ein Zeitraum, der heute, um irgendwie einen Raum in Erfurter Innenstadtlage zu bekommen und den dann eine Weile zu halten, sehr, sehr unrealistisch. Und ich glaube, das ist einfach ein Moment, das gibt es so nicht mehr. Und ich glaube, das war damals vielleicht so exemplarisch, warum das so funktioniert hat. Und heute ist der Aufwand einfach größer. Und dann denken sich die Leute, naja, gehe ich doch dahin, wo es noch ein bisschen mehr Freiraum gibt und wo sich vielleicht schon Leute damit beschäftigt haben, den zu erkämpfen, und nutze den irgendwie mit.
Deswegen meine Schlussfrage jetzt schon so, ich kann nur jeden einladen, sich diese Ausstellung hier anzuschauen im Foyer des Schauspielhauses. Wie lange kann man sich die jetzt noch anschauen und wo geht's dann hin? Ist da schon was geplant?
Also wir überlegen tatsächlich, die vielleicht nochmal aufzuhängen, vielleicht auch in den Orten, wenn das irgendwie in der Form möglich ist. Das wissen wir aber noch nicht und das will ich jetzt nicht so versprechen oder fest sagen. Im Moment kann man sich die Sache noch anschauen, zu den Öffnungszeiten der Preview immer am Nachmittag bis zum Sonntag wollen wir hier sein, das zeigen. Ich kann nur appellieren, um herumzukommen und sich das anzuschauen. Es ist auch natürlich umsonst. Und man kann mehr Zeit hier verbringen, aber man kann auch mal nur einen Blick reinwerfen. Ist also relativ offen gehalten. Es wird bietet da mehrere Optionen.
Ich hätte jetzt eigentlich noch eine Frage gehabt, die Bezug auch nimmt ein bisschen auf dein Studium, mit dem du ja auch die Ausstellung so ein bisschen verbindest oder andersrum. Jetzt ist es ja so geworden, dass es gibt tatsächlich noch Besetzungen, die kommen jetzt nicht mehr mit so viel Trara und so viel Effekt wie damals, ne, mit, aber sie sind da, sie sind sogar komplexer geworden. Also gerade in Erfurt sieht man ja zum Beispiel mit der L50, mit dem Stadtschloss oder mit dem Monopia-Projekt jetzt am Talknoten oder in der Talstraße, wie sich sowas verändert. Also jetzt wird es komplexer. Ne? Jetzt suchen Menschen aus einem anderen Grund wahrscheinlich auch Räume, nämlich um soziales Wohnen für sich und andere zu ermöglichen und schaffen nebenbei diese kulturellen Räume. Also es wird schon komplexer. Und es ist auch tatsächlich so, dass man auch immer auf den Widerstand stößt, auch damals schon. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dieser Widerstand macht die Menschen stark. Und andersrum dann genauso, wenn es die Menschen stark macht, macht es natürlich auch einen Widerstand in der Form dann Verwaltung oder Stadt. Natürlich verändert die das auch mit, dass die mitgehen. Ist das, Urbanistik ist ja auch nichts weiter als Stadtplanung. Ich sage ja mal, Stadtplanung ist die Praxis, Urbanistik ist das, wo man rumspinnen kann. Wie wird denn das an der Uni gesehen, solche Prozesse? Wie werden die wahrgenommen? Werden die einfach als wissenschaftliche Tatsache? Oder gibt es da auch Tendenzen, wo man sagt, nee, das könnte die Zukunft sein, einfach solche alternativen Orte oder Lebensfelder zu schaffen?
Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde vielleicht sagen, also nach allen Erfahrungen, die ich so in diesem Bereich gesammelt habe, ist das sehr unterschiedlich. Also es gibt selbst an der Uni Leute bei uns, die selber sich für solche Projekte engagieren. Jetzt ist es vielleicht auch so, also es wird auf jeden Fall erforscht. Also ich kenne selber auch Leute, die zum Beispiel Bachelorarbeiten darüber geschrieben haben, über so gemeinschaftlich organisiertes Wohnen, Wohnprojekte und eben auch die Eigentumsformen oder Verhältnisse, die irgendwie dann dahinter stehen, die Organisationsstrukturen. Aber ich glaube, was wichtig ist dabei, ist auch immer zu verstehen oder was für mich persönlich vielleicht auch wichtig ist, so gut diese Projekte irgendwie sind, ist nicht etwas, was flächendeckend soziale Wohnraumversorgung sichert. Also ich glaube, es sind auf jeden Fall exemplarische Projekte und die Leute zeigen hier so mit uns nicht und wir können, es muss irgendwie, die Stadt muss erfahrbar für auch Menschen bleiben, die nicht ein entsprechend hohes Gehalt haben oder nicht unbedingt die reiche Stadt ist die bessere. Also dieses zum Beispiel oft auch amerikanisch genannte Modell von Stadt, was sich über die Grundsteuer und die Einkommenssteuer definiert. Ich glaube, es ist aber dann auch wichtig, also diese Projekte zu haben und auch zu zeigen. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nie vergessen, die Leute, die sich in diesen Projekten organisieren, sind in der Regel auch Leute, die sich in solche Strukturen begeben können und die durch welche gesellschaftliche Position oder Strukturierung auch immer in der Lage sind, sowas durchzusetzen. Deswegen sind diese Projekte meiner Meinung nach natürlich trotzdem unterstützenswert und man sollte die in keiner Form irgendwie kleinreden. Aber ich glaube, es sollte eigentlich nicht Aufgabe der Menschen sein, für eine sozialgerechte und wohngerechte Stadt einzutreten, sondern eigentlich sollte die Stadt das selbst bereitstellen über soziale Wohnraumversorgung, Wohnbaugenossenschaften etc. Und so gut diese Projekte sind, ich glaube, es bedarf schon auch einem Umdenken bei den Städten und einer Idee von sozialem Wohnraum, die breitenfähig ist gleichzeitig, auch wenn diese kulturellen und alternativen Räume natürlich sehr positiv auch zu sehen sind.
Denn eine Stadt hat immer zwei Seiten, was Folkloristisches und auch was Modernes auf jeden Fall. Die Ausstellung hat Reinhard schon nochmal gesagt, jeden Tag ab bis Sonntag hier von 16 bis 20 Uhr wird jemand da sein zu sehen. Was natürlich gewollt ist, wenn ihr Gedanken zu der Ausstellung habt oder auch selbst Mitglied von besetzten Räumen wart, egal wo. Wir haben hier mal ein Aufnahmegerät dabei. Seid mutig, gebt uns was wieder, wir würden das gerne archivieren. Es ist für uns total spannend, es ist sicher auch spannend für andere, das zu hören. Danke aber erstmal für deine Einführung in das Ganze hier. Ne? War das eine Einführung in die Veranstaltung?
Das war eine sehr ausführliche Einführung, ja. Aber hätte ich es jetzt gehört, ich würde jetzt auf jeden Fall hingehen wollen und mir das anschauen. Vielen Dank erstmal, Kasper, bis hierhin.
Auch ich denke.